Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate, dem Podcast, der für mich so etwas ist wie eine Hip-Hop-Therapie. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein Raum, da gehe ich hin, mach die Tür auf und das ist, gehst normalerweise mit dem Krankenschein rein und sagst, ja, hier, ich habe hier heute eine Anwendung, die wurde mir verschrieben und da darf ich ein bisschen mir die Hip-Hop-Seele kneten und massieren lassen. Dafür sind meine beiden Kompagnons und Wingman DJ 12 Finger da und Boogie Down Bass zuständig. Schön, dass ihr dabei seid.
Danke, Nico. Auf jeden Fall die beste Anmoderation seit langem,
finde ich. Bin ich dann der professionelle Hobbytherapeut oder was?
Ja,
ist
ich
dann
würde sagen, dir gehört so ein bisschen dieses Krankenzimmer, wo ich dann immer reingehe. Dan besorgt dafür, dass die Musik chillig ist und du fängst jetzt mit der Therapie an. Denn Love and Hate ist, und das ist ja das, was man immer wieder am Anfang vielleicht einmal betonen muss, wenn man hier jetzt zum ersten Mal zuhört und ein bisschen einsteigt, so ein bisschen die kleine Insel in der bösen Hip-Hop-Journalie, die der gute Boogie Down Bass quasi mit einer Fahne im Boden, quasi die im Wind weht, nach oben hält, um klar zu machen, hier geht's noch um echten Hip-Hop und nicht um diesen anderen Scheiß, den die anderen alle immer machen. Und für mich ist es ein Sprung in ein Becken, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich immer ein bisschen reingewaschen werde von dem Bösen da draußen. Aber das ist ja dein Job. Deswegen würde ich sagen, du hast, glaube ich, auch dieses Mal dir vorgenommen, noch mit ein paar Gedanken zu beginnen. Ne? Wir haben immer ein paar News dabei, aber eigentlich lag was auf dem Herzen.
Na, ich weiß nicht, ich hatte so eine Idee einfach, wir arbeiten immer uns an so Themen ab, die ich und Dan oder du auch gerne mal irgendwie mal was reinschmeißt und dann machen wir das redaktionell so ein bisschen, arbeiten wir das auf und packen das ins Format und ratter nicht runter. Wir bringen ja auch nur Themen, die uns auch wirklich interessieren und nicht einfach, weil es irgendwie gerade der Mainstream von uns verlangt. Deswegen sind wir ja so, wie wir sind. Aber ich dachte, wir fangen so à la Late-Night-Show an, machen so ein bisschen Smalltalk und ein bisschen gerade die tagesaktuellen Sachen oder das, was uns die letzten Tage irgendwo durch was auch immer. Bei mir war es jetzt so ein Podcast, wo irgendwie so ein paar Sachen aufgeploppt sind und dachte, wo ich dann immer wieder drüber gestolpert bin, drüber überlegt habe und dachte mir, das ist ja auch mal ganz spannend, vielleicht so gerade so den Hirnschmalz irgendwie auf den Tisch zu legen, ne? Also ja, nicht nur von mir, vielleicht habt ihr auch gerade irgendwie was Hip-Hop-lastig ist, was euch so beschäftigt. Es sind auch manchmal nur so kleine Dinge. Es geht ja nicht um diese mega weltumgreifenden Probleme, die uns, die packen wir auch gerne mal in so ein Thema rein, die den Underground angehen.
Die Einleitung war jetzt auch wahrscheinlich länger als das Thema selber, ne? Oder, genau. Oder was liegt dir auf dem Herzen?
Ja, es gibt ja Themen, die kann man sehr lange ausfüllen. So. Nee, bei mir war es so, ich habe Frag Falk Podcast gehört. Ja. Welchen Podcast ich groß raus an Falk auch teilweise sehr spannend finde. Die Fragen manchmal zu wünschen übrig lassen.
Hast du immer eine Frage gestellt?
Werde ich demnächst vielleicht mal, weiß ich nicht.
Mach mal. Wir nehmen jetzt eine Frage. Welche Frage würdest du Falk stellen wollen?
Wie er seine eigene Interpretation, das Thema haben wir noch nachher, aber meine eigene Frage, vielleicht Falk, wenn du mithörst, seine persönliche Interpretation des Conscious Rap.
Dan, kannst du dir nachher zusammenschneiden und Falk schicken? Das wäre ganz gut, dankeschön. und jetzt aber zurück zum Thema.
Es war eine Frage. In seinem Podcast kam eine Frage auf. Ist mir gar nicht mehr so richtig bewusst, was da war. Da ging es aber um Vinyl und um 12-Inch und das ist nicht nur, wenn was released wird, wenn eine 12-Inch released wurde. Wenn jetzt ein Song released wird, dann kommt der Song vielleicht auch ab und zu mal. Es gibt ein paar Leute, die releasen auch auf Spotify Instrumentals und A Cappellas. Aber generell werden ja nur noch wirklich die Vocal Versions released, keine Remixe mehr, keine Dub Versions mehr. Und da rollte so eine kleine Träne über meine Wange, weil die 12-Inch an sich, da war dann so, okay, ist die Ära der 12-Inch, der klassischen Hip-Hop, der klassischen 12-Inch im Hip-Hop-Geschehen, ist das Thema durch. So, das war mir so, boah, das beschäftigt mich. Weil ich als DJ, Producer, auch als Vinyl-Herausbringer, ist das für mich so, boah, ey, das ist das für mich das wichtigste Format über Jahrzehnte, das wichtigste Format in der Hip-Hop-Musik gewesen. Es ist einfach weg.
So. Ist, glaube ich, auch so.
Denn wenn muss man vielleicht so eingestehen, vielleicht, auch wenn es echt traurig ist, weil die 12-Inch an sich mit ihren Facetten, also mit der B-Seite, was man darauf gefunden hat, oder allgemein mit den Sachen, die man drauf gefunden hat, könnt ihr euch dran erinnern? Also ich weiß, welche meine letzte 12-Inch war. die ich neu gekauft habe. Aber wenn ich den Markt so ein bisschen sondiere, ich mache es ja auch nicht täglich, gefühlsmäßig ist die 12-Inch als solches, wie man sie kennt, tot. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig.
Ich kann bei Spotify kann ich so einen kleinen Trend erkennen. Da gibt es einige Produzenten, die releasen halt Instrumentals, das aber auch so als 7-Inch, 12-Inch in so einem Mittelding. Also jetzt auch keine 10-Inch oder so, aber es sind dann offiziell dann auch nur 2-3 Beats. Also das geht schon so in diese Richtung. Aber das ist natürlich nicht die klassische Maxi 12-Inch, von der wir jetzt sprechen. Natürlich ist das nicht mehr ganz so dem Zeitgeist entsprechend. Wozu brauchen die Leute ein Instrumental? Wozu brauchen die Leute ein A Cappella? Ich meine jetzt die Normalhörer. Das ist für die nicht so wirklich interessant. Für
uns als DJ oder Remixer, wenn man jetzt von Spotify weggeht und sagt, so das, was gerade jetzt, also der Vinyl-Hype ist ja da und es wird extrem viel auf Vinyl released, ne? Wenn wir jetzt mal bei wirklich physikalischen Tonträgern bleiben, ja, und Spotify irgendwie den Scheiß mal beiseite lassen, das ist nicht der beste Vergleich, aber wenn man so diesen wirklich physikalischen Tonträgermarken sondiert, dann spielt ja selbst da die klassische 12-Inch überhaupt keine Rolle mehr. Ich denke mal auch aus wirtschaftlichen Gründen, man muss halt gucken, dass man mit dem wenigen Geld, was man damit verdient, auch das in ein sinnvolles Produkt steckt. Und die 12-Inch vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr das sinnvollste Produkt darstellt, so, ne?
Naja, die 12-Inch war ja eigentlich das Arbeitsmittel des DJs. Der sollte halt natürlich das in den Clubs spielen, antesten, Remixe von machen, das A Cappella auf was anderes kleben. Das war natürlich dann so vorrangig die Sinnhaftigkeit einer 12-Inch. Aber jetzt einen normalen Verbraucher, der einfach nur Musik hören will, den interessiert vielleicht das Instrumental A Cappella oder irgendein Remix vielleicht nicht so wirklich. Der will das Original hören. Das Original findet er auf dem Album und dann sagt er sich, was soll ich mit diesem Format? Auch wenn es als digital 12-Inch ja auch dann irgendwo teilweise verfügbar ist. Also ich kenne wirklich keinen normalen Hörer, der sagt, oh, gibt es auch das Instrumental von? Das sind eher so Leute wie wir DJs, die sagen, oh, hast du das Instrumental, weil ich will das bei Freestyle-Battles auflegen oder ich will das A Cappella haben, um da Remixe zu bauen oder um irgendwelche Vocal-Cuts für andere Songs mir daraus zu ziehen. Das sehe ich so als einzigen Grund, warum heutzutage noch 12-Inches beziehungsweise
Instrumentals A Cappellas erscheinen. Man kriegt es halt auch oft mit, also wenn man in irgendwelchen Foren sind, Facebook-Foren oder wo auch immer, sich unterhält mit Leuten, also das ist dann wieder dieser Nerd-Shit, so, ne? Der nicht für die breite Masse ist, das gerade bei A Cappellas. Das ist ja schon mal früher selten, also nicht selten, aber nicht so, nicht Standard gewesen, auch ein A Cappella mit zu releasen auf der 12-Inch. Man hat sich aber extremst gefreut, gerade weil man vielleicht einen Vocal-Cut, einen passenden gefunden hat oder daraus eine Hookline gebastelt hat oder wie auch immer. Sondern das bricht natürlich ein und spielt vielleicht auch, doch, es spielt immer noch in der Independent-Musik, wo wir stattfinden, schon noch eine große Rolle, der Vocal-Cut und die Scratches an sich. Und
ich bin sehr großer Fan von 12 Inches. Ich habe sehr, sehr viele, also ich würde sagen, mehr 12 Inches als LPs in meinem Plattenschrank und auch digitalisiert. Ich habe, keine Ahnung, vor vielen Jahren mal angefangen, auch 12 Inches zu digitalisieren, schön mit Cover und alles fein getaggt und habe mich dann auch mit DJ-Kollegen ausgetauscht und ich habe nicht nachgezählt, aber ich habe bestimmt vielleicht über 10.000 digitalisierte 12 Inches und CD-Maxis in meiner Library. Und ich sammle immer noch. Also ich bin leidenschaftlicher 12-Inch-Sammler.
Ich glaube aber, der entscheidende Kern da drin ist ja so ein bisschen das, was ihr jetzt alles auch schon beschrieben habt. Wenn man das zusammenfasst, dass zwischen der Tatsache, dass die 12-Inch für das, wie soll man sagen, das Weiterarbeiten mit Musik unheimlich wichtig und auch förderlich war, ist ja genau dieser Fakt durch Streaming und das Konsumverhalten der Menschen da draußen so weitestgehend verloren gegangen. Und damit dann auch die 12-Inch logisch, um dann wieder zu deinem Ursprung zu kommen, eigentlich auch tot geweiht. Ehrlicherweise, weil es immer weniger Interessenten gibt. Und wenn, dann passiert es halt genau das, was ihr sagt, dass Liebhaber sich diese alten Mittel, genau wie dem Tape, wo wir hier auch unser Tape gemacht haben, eher aus Liebhaberei und aus dem Ehrgefühl dem Produkt gegenüber als dem Markt gegenüber versuchen, eine Veröffentlichung zu machen. Das ist schon eine traurige Erkenntnis, die du da mitgebracht hast. Aber ja, es stimmt wahrscheinlich.
Also den Platz hat so ein bisschen die 7-Inch eingenommen, aber natürlich ist die Spielzeit da ein bisschen begrenzt. Und da werden die Leute, die eine 7-Inch pressen, er darf noch vielleicht einen zweiten Track draufpacken oder die Instrumental-Version landet da. Tony L. hat es gemacht, er hat ein bisschen, der hat auch, hat das so wie eine 12-Inch gehalten. Ne, Vocal, Instrumental, A Cappella teilweise in seinen letzten Releases, war nice, aber es ist halt nicht die Regel so, ne?
Ja, und
das
genau.
Handling, und das und Handling ist dann ja auch immer so eine Sache.
Genau, und am Ende ist es ja dann auch da wieder, auch da Liebhaberei. Also das ist ja nichts mehr, was in der großen, breiten Masse, wo die Banger drauf sind, die Leute interessieren, stattfinden, sondern es ist für einen Kern, der genau zu schätzen weiß, was dieses Produkt bedeutet. Und das ist leider schon eine traurige und aber auch realistische Erkenntnis aus der Entwicklung der Zeit. Gibt es einen Song dafür?
Ja, Bass hat sich etwas ausgesucht von Künstler YZ. Und zwar heißt der Song Thinking of a Master Plan, weil Bass ja in so einem nachdenklichen Modus gekommen ist.
Ich mag das, glaube ich, ganz gerne. Wir sollten aber jetzt jedes Mal die Sendung damit anfangen, dass Bass ein kleines bisschen in seinen Gedanken schwelgt.
Ja, oder ihr. Vielleicht habt ihr ja auch was, so, was ihr direkt so loswerden wollt und sagt, pass auf, bevor das richtig losgeht, habe ich was, das muss auf den Tisch. Also das muss nicht immer nur an mir liegen.
Wir nehmen den Ball auf, jetzt spielen wir aber erstmal ein bisschen Mucke und dann geht's ja gleich weiter bei Love and Hate. Backspin. Die Sache mit dem Hip-Hop drinne ist ja auch, dass es immer wieder Ärger gibt mit Leuten, die der Meinung sind, so wie Hip-Hop-Kultur und dann auch Sampling-Kultur gelebt wird, ist nicht konform mit dem Gesetz. Und das sind Dinge, die bei Love and Hate besprochen werden. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Dan und Bass, der leitende Chefredakteur dieses Formats, der jetzt investigativ aufgedeckt hat, dass da schon wieder an Legenden gerüttelt wird aus skandalösen Gründen, oder?
Skandalös. Ich habe ja auch, mein Gedankengang ist aber auch so irgendwo zu Recht. Es gibt Urheberrecht, aber dann ist ja immer noch, wie du schon gesagt hast, dieses klassische Hip-Hop-Ding und das Sampling allgemein, wie das gelebt wird, wie die Kultur es lebt. Ja, es, Jay Dilla hat es erwischt sozusagen. Donuts, sein Producer-Album, sein Beat-Album von 2006, da ist ein Song drauf, da wurde sich jetzt quasi beschwert und auf Schadensersatz gepocht und geklagt, weil er für ein Sample sich nicht die Erlaubnis geholt hat. Ich glaube sogar der allererste Track irgendwie. Ich war Work On It. Ich habe das Album jetzt nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall so eine englische Ursprungssample ist von irgendwie so einer Krautrock oder von so einer englischen Brit-Rock-Band von 74 oder so war das, genau, wo er was runtergesampelt hat. Aber bei Donuts war das ja so schon sehr offensichtlich. Es war ja schon sehr, die Samples alle sehr offensichtlich. Zwar schon ein bisschen auf seine Art und Weise präsentiert, aber es waren schon sehr offensichtliche Samples so. Ja, und das ist jetzt die Music Sales Corporation irgendwie, die jetzt die Rechte besitzt, hat einen Anwalt losgeschickt und sagt, wir wollen vom Kuchen was abhaben. Es hatte an verschiedene Gründe, denke ich mal. Es ist auch in dem Artikel so, dass Donuts und das immer, es wurde real nach 10 Jahren wieder released und dann hatte das irgendwo auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit durch irgendeine Fernsehsendung, glaube ich. Allgemein und dann denke ich mal, stolpert da mal ganz schnell drüber, dass es da vielleicht ein paar Cent zu holen gibt.
Das Lustige ist ja, bei den anderen Samples, die Jay Dilla verwendet hat, da sind echt Heavyweights mit dabei. Also, dass sich dann die Crowd-Rockband dann meldet, ist natürlich für mich ein bisschen strange, aber da sind zum Beispiel Songs dabei von James Brown, von Dionne Warwick, von Kool & The Gang, Jackson 5, Eddie Kendricks von den Temptations und so weiter und so fort. Vielleicht hat er ja die Samples clearen können. Ich weiß es nicht, warum diese etwas für mich unbekanntere Band sich da jetzt auf einmal anwaltlich gemeldet hat. Welche Zusammenhänge das haben kann, keine Ahnung.
Ja, die hatten, ich glaube, 10cc, mir sagte die Bands vorher auch nichts, aber ich glaube, die hatten schon ganz schön einen Hype so in ihren Jahren, weil die so irgendwie ein bisschen anders waren als die anderen.
So, war eine ganz typische Handbewegung.
Ja, Nico macht gerade hier Paper.
Genau, Cream, sage ich nur. Ist doch immer so, wenn du irgendwo rechtlich eine Möglichkeit siehst, dass du aus dem Bums noch ein bisschen was rausholen kannst, dann machst du das.
Und, aber das ist ja wie so ein Sport, ne? Das ist so ein bisschen sportlich betrieben von den Anwälten. Selbst im Underground passiert das ja. Adrenaline, Dan hat das, glaube ich, schon mal erzählt, da ging es ja auch, wenn so ein Indie-Label mit so einem Song, der irgendwie ein paar hundert Mal auf Vinyl erscheint und was jetzt wirtschaftlich da keinen großen Rahmen sprengt irgendwie und dann kommt so ein Anwalt und sagt zu ihr, hier, da habt ihr was gesampelt und wir wollen Geld und dann einigt man sich ja außergerichtlich mal meistens irgendwie und dann fließen da irgendwo ein paar hundert Dollar oder irgendwie 1.000 Dollar oder keine Ahnung. Bei so einem Independent-Label ist das auch schon viel Geld. Aber ich denke mal, weltweit oder gerade in Amerika, da flattern so diese Briefe für so eine Schadensersatzklagen und all sowas flattern da schon täglich überall rein. So, das ist schon traurig eigentlich, traurig, dass man sich da mit der Kultur nicht so beschäftigt.
Naja, die Rechtslage ist ja klar. Also die Kläger wissen ja dann auch, dass sie da was holen können. Und die, wie gesagt, diese Rechtslage bietet denen ja auch dann sozusagen diese Basis, um da halt einfach das durchzuziehen und da einfach dann ihre Royalties nochmal im Nachhinein zu bekommen.
Ja, ich finde es halt krass. Also in dem Bericht ist das so, diese Music Sales Corporation, also wenn du das irgendwie, keine Ahnung, vor Gericht bringst oder einen Schadensersatz, du musst dann ja auch einen Grund nennen und alles. Und dann musst du dann so das und das und das. Und die haben ja gesagt, so vorsätzliche, absichtliche, böswillige, unterdrückende Aktion war das gewesen so. Ja. Ne, von Jay Diller quasi. Oder seiner Familie dann im Nachhinein so, ne? Das ist dann schon so krass, oder? Also so, boah, ey, das geht ja nicht um Mord.
Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Präzedenzfall, den es da gab, Ende der 91 war das, als Bismarcky diesen Song Alone Again von Gilbert O'Sullivan gesampelt hat und der dann halt auch verklagt wurde. Und das war aber noch zu der Zeit, als das mit dieser Sampling-Geschichte noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen waren, also so rechtlich gesehen und Urheberrechtsgeschichten. Und das erinnert mich auch so, da wurde Bismarcky auch so ein bisschen so als wie eine Art Verbrecher schon. Also ich habe mir mal so eine kleine Doku angeguckt und da wurde er halt auch ziemlich hart angegangen, so dafür, dass er eigentlich in Anführungsstrichen ja niemandem wehgetan hat. Natürlich hat er Urheberrechtsverletzungen begangen und wahrscheinlich jeder Künstler wie Gilbert O'Sullivan sagt sich dann auch, Jungs, wenn ihr was von mir samplet, dann müsst ihr mich fragen erstmal und dann müssen wir das finanziell klären. Ist alles cool. Ich meine, wahrscheinlich würde es uns irgendwie ähnlich gehen, wenn wir an deren Stelle wären und über Musik uns unser Leben finanzieren und irgendjemand kommt und klaut uns einfach irgendwelche Sachen.
Aber ja, es war ja so ähnlich, was wir schon mal hatten, das Thema, ne?
Aber das erinnert mich halt sehr, sehr stark, dass die Künstler dann sozusagen so als Art, nicht Schwerverbrecher, aber dass die halt so richtig hart dann dafür angegangen werden. Und im Grunde genommen sehe ich das halt so, ja, es ist halt ein künstlerisches Verbrechen, aber es ist jetzt kein Verbrechen, wofür man, sag ich mal, irgendwie im Knast landen sollte. Ich finde, da sollte man immer eine gütliche Einigung finden und auch immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Das ist ja das Ding. Ich meine, Jay Diller ist natürlich ein Name im Hip-Hop, aber er ist jetzt halt kein James Brown oder wie auch immer.
Ja. Er hat jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie die aber witzigen Millionenklicks irgendwie, wo man sagt, so, da fließt richtig Kohle. Also da ist es, wie du schon sagst, die Verhältnismäßigkeit sollte da immer im Raum stehen und da sollte es irgendwo so eine Zone geben, wo Richter und wer auch immer da dann irgendwas entscheiden sollte, dass es irgendwie im Sinne der Kunstförderlichkeit irgendwie da nicht irgendwie alles gehemmt und gestoppt wird irgendwie so.
Ich finde, in dem Fall bräuchten wir irgendwie so ein Hip-Hop-Gericht, die sich mit der Materie auskennen.
Das ist doch aber wie mit allem anderen. Aber das ist doch wie mit allem anderen. Irgendwann werden an diesen Stellen, keine Ahnung, genau wie jetzt in, keine Ahnung, Marketing-Etagen, in den entscheidenden Positionen mittlerweile Leute sitzen, die Hip-Hop-seitig mit der Kultur groß geworden sind und sie gelebt haben. Dauert es noch 10, 15, 20 Jahre, dann sitzen ja auch in den Gerichtssälen auf den richtigen Positionen Hip-Hop-Dudes und dann gibt es wieder ein anderes Verständnis dafür. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Solange wird es aber immer dieser Kampf sein, dass auf der einen Seite, wo Geld gemacht werden kann, man versucht, Geld rauszuholen und auf der anderen Seite das Verständnis für die Sampling-Kultur, die natürlich, ich habe dir jetzt auch schon fünfmal betont, natürlich an der Illegalität entlang sich arbeitet, trotzdem auch Teil dieser Kultur und damit vielleicht auch als Kunst verstanden werden muss.
Ist halt wie beim Graffiti auch, das ist immer so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel und ich glaube, aber die Protagonisten in dem Game, also gerade die Hip-Hop aus der Hip-Hop-Ecke, die wissen es ja, die wissen, was sie da tun, nehmen es vielleicht, ich nehme es ja auch oder wir nehmen es auch in Kauf als Soul Brother, weil wir genau wissen, auf welchem Level wir uns da bewegen. Also, so, ne? Aber es ist immer schon schräg zu lesen, was da so versucht wird, so, und dann, boah,
ey, aber es ist eine hervorragende Überleitung zum Krieg gegen die U-Bahn. Darüber reden wir gleich. Jetzt gibt's noch einen Song.
Genau, ja, ich habe mir gedacht, wir geben den beiden Protagonisten hier in unserem Thema nochmal ein bisschen Airplay. Hören erst das Original von der Gruppe 10cc, The Worst Band in the World, und dann Jay Diller's Working on It.
Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Und wie gesagt, gleich ziehen wir in den Krieg. Backspin. Es ist der Moment, an dem ich mich jetzt zurücklehne und dabei zugucke, wie unser Fahnenträger Boogie Down Bass in den Krieg zieht. Hier bei Love and Hate. Mein Name Nico Backspin, bei mir ist 2 Finger Dan und Bass hat den Krieg gegen die U-Bahn ausgerufen. So ungefähr. Aber erzähl, worum geht's?
Krieg gegen die U-Bahn? Ja. Den Krieg gegen die U-Bahn oder den Krieg gegen die Train-Bomber hat der Gunnar Schupelius ausgerufen. Das ist ein Kolumnist der Berliner Zeitung, der wahrscheinlich so eine Kolumne hat, die heißt irgendwie Mein Ärger. Da wird er wahrscheinlich, also er hat keine Ahnung von Graffiti, so ein bisschen Insider-Wissen, aber er schreibt über das, was ihn ärgert. Ist so ähnlich wie Love and Hate, glaube ich. Was?
Hast auch keine Ahnung, aber redest gerne drüber, sagst du.
So sieht es nämlich aus. Auf jeden Fall gibt es eine Kolumne, die heißt, das ist kein Graffiti mehr, das ist wie Krieg gegen die U-Bahn. Und das hat viele empörte Meinungen hervorgerufen, also viele Empörungen ans Tageslicht gebracht seitens der Graffiti-Bomber, weil der Post, das wurde von Yard 5 Graffiti Shop in Berlin gepostet, dass es diese Kolumne gab in der Berliner Zeitung und daraufhin habe ich da dann mal geguckt, was da überhaupt geschrieben würde und das wurde nochmal aufgearbeitet, dass in Berlin es halt derbe gerade abgeht, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass es gerade so ein bisschen so ein Hype ist, wie so ein Hype irgendwie stattfindet in Berlin, Trains zu bomben. Und da haben sie halt geschrieben, in Berlin verfügt die BVG verfügt über 3.302 U-Bahn-Wagen. Und wenn man überlegt, dass im Monat davon 520 Stück quasi besprüht werden, in welcher Art und Weise und in welcher Qualität, lassen wir erstmal dahingestellt. Aber das ist schon harter Tobak für die BVG. So, ne?
Hast du Mitleid? Und
für die BVG?
Ja.
Ich habe so Mitleid für die Leute, die den Scheiß immer wieder, das ist wie so täglich grüßt das Murmeltier, bist du da im Buff so und die müssen das immer sauber machen. Das finde ich ja so, finde ich schon krass. Ich habe Mitleid mit der BVG in dem Sinne, also ich kann die Train-Bomber verstehen und ich kann den Hintergrund verstehen und ich komme aus der Hip-Hop-Szene, ich komme aus der Graffiti-Szene, ich bin jetzt kein großer Train-Writer, aber ich kann das nachvollziehen, was da passiert.
Wann hast du das letzte Mal ein Train gemacht?
Ich bin kein wirklicher Trainwriter, aber ich bin in der Trainwriter-Szene mehr oder weniger. Ich kenne genug Leute.
Ja, aber sag mal, wann hast du das letzte Mal ein Train gemacht?
Boah, das weiß ich nicht. Das in meiner wilden Phase, in den Anfangszeiten, wenn überhaupt.
Krass. Also wirklich dann auch irgendwann für dich quasi entschieden, das ist nicht dein Ding, wahrscheinlich aufgrund von Thrill und so.
Ja, ich bin so ein Saubermaler und ich hab gern Zeit dabei und irgendwie dieser Kick und dieser Hustle, also gerade dieser Kick, der dabei vielleicht auch entsteht, wo viele Leute drüber reden, dass sie einfach diesen Kick leben. Der hat bei mir nie stattgefunden, was das Trainwriting angeht. Und ja, das auf Metallmalen war für mich immer so, das läuft und das drippt und kein Bock drauf. Ich brauche eine Wand, wo es nicht so drippt.
Aber das ist
ein anderes Thema.
Das ist ja das, worauf ich hinaus will, dass eben genau dort dieser Thrill dazu sorgt, dass es offensichtlich auch immer größer und mehr und heftiger wird, was das Bombing angeht. Denn das ist mir auch schon aufgefallen.
Aber die Sache, er schreibt halt auch, dass es wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber dieser Gunnar Schupelius beschreibt es halt als Krieg und da hat dafür sehr viel Hate geerntet in den Instagram-sozialen Medien, wo Yard 5 das gepostet hat, weil, ne, da soll sich mal stillhalten, Krieg ist was ganz anderes. Bla bla bla, gibt es auch viele Meinungen zu. Aber ich finde das, ich finde es persönlich schon krass, dass wie an die Sache rangegangen wird. Also das Trainbombing wird dann immer so als Kunst irgendwie unter dem Deck. Ich verteidige schon so ein bisschen die Gesellschaft, weil das wird dann die Trainwriter oder es wird allgemein von vielen Fans des Trainbombings immer so als Kunst betitelt. Für mich ist es dann nur unter dem Schutzmantel der Kunst findet das statt. So, aber wenn man sich das anguckt, finde ich es qualitativ oftmals echt unter aller Sau. Letzten Endes gilt es auch nur, mein Name so, writing my name sozusagen und All City zu sein und seinen Namen durch die Stadt fahren zu lassen. Mehr ist es erstmal auf den Punkt gebracht für mich nicht. Ob da Kunst hintersteckt, können sich andere drüber streiten, aber die Intention der Writer an sich ist nicht unbedingt, ich gehe jetzt nachts ins Yard und mache eine tolle Kunst auf die U-Bahn. Das ist einfach nicht der Fall. Die wollen einfach nur, dass ihr Crewname, ihr Name irgendwie vielleicht auch ein bisschen natürlich diese Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringen und einfach ein bisschen Stress machen gegen den Normalo oder wie auch immer oder gegen die Staatsgewalt oder wen auch immer. Auf jeden Fall ist es erstmal keine Kunst, einen Train zu bomben für die Leute. Und dann kann ich verstehen, dass darüber auch gemeckert wird, so, ne?
Schon ein klares Statement hier von dir auch. Nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, ist es recht kontrovers und damit ja auch bestimmt die sehr konservative Seite von Berlin, die das hier versucht auszudrücken. Denn es wird natürlich viele Leute geben, die kein Verständnis dafür haben. Dass,
naja, die BVG-Chefin hat ja auch schon, sie schreibt das so, oder man hat das so von ihr. Ihr Statement war, dass sie eine größere gesellschaftliche Ächtung der Schmierereien fordert. So, dass wenn die Leute gebastelt werden, wenn die irgendwie verhaftet werden oder auf frischer Tat ertappt werden, dass es dann nicht irgendwie nur irgendwie Ordnungsstrafen oder so gibt, dass um den ganzen, um diesem Hype darum so ein bisschen vielleicht eindämmen zu wollen, haben die natürlich gesagt, so, wir brauchen viel größere oder viel härtere Strafen, dass die Leute Angst davor haben, nachts loszugehen.
Jetzt habe ich eine Frage. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde, ich kann das fast mal aufmachen. Stellt euch mal vor, Leute, wir haben im Rap ja schon eine Veränderung in der Wahrnehmung der Inhalte von Texten. So. Das ist immer wieder roher und das ist vielleicht auch immer roher und immer mehr Gewalt und Gewaltverherrlichung und Sexismus über die Zeit auch geworden und dementsprechend auch gesellschaftlich ein immer größer werdender Gegenwind gegen Künstler, die eben genau solche Texte veröffentlichen. Weil das nicht gesellschaftlich in Ordnung ist und die Gesellschaft sich da intensiver mit beschäftigt. Jetzt ist Graffiti ja auch aus der Hip-Hop-Kultursicht eigentlich immer legitimiert, dass da Leute illegal Dinge zerstören, die ihnen nicht gehören. Ich formuliere jetzt bewusst ein bisschen platt. Glaubt ihr, dass dort innerhalb der Szene und vielleicht auch in der Außenbetrachtung sich etwas verändern wird, weil es nun mal wirklich das Beschädigung von nicht von fremdem Eigentum ist? Oder ist es da egal?
Also es wird sich so weit ändern, es passieren auch immer Aktionen, wie dass es ein Black Lives Matter Train gibt und immer wieder sowas, so eine Aktion geben wird. Also wenn man, ich weiß nicht, wie man die Sache betrachtet, indem man, wenn man jetzt irgendwie Musik macht und da was rausbringt, kannst du auf dem Index landen oder du wirst zensiert oder so, wenn du jetzt erstmal fremdes Eigentum beschädigst in der Hinsicht. Ne, viele reden ja gar nicht, das ist ja nur angemalt, das ist ja gar nicht beschädigt. Jungs, wenn ihr die Scheiben zumacht, wenn da vielleicht auch noch Lichtanlagen oder wie auch immer irgendwie und irgendwelche, keine Ahnung, technischen Bauteile zugesprüht werden, dann muss man schon gucken, ob die Fahrgastsicherheit immer noch gewährleistet ist. Das war am Rande. Da frage ich mich manchmal, wenn ich sowas lese, wie gesagt, ich bin Graffiti-Writer, ich bin zum größten Teil bei den Writern, aber ich frage mich dann so, Jungs, gibt es sowas, ob das in deine Fragestellung jetzt passt, Nico, so conscious Graffiti sozusagen. Ne?
Ja.
Nicht einfach nur, also nicht nur weg,
gesehen,
so
ja.
weg von diesem einfach belanglosen, einfach hingerotzten Graffiti, so zu ein conscious. Macht bewusst irgendwie eine Message draus und rüttelt die Gesellschaft auf. Hat es immer gegeben, wird es immer geben, aber halt im Vordergrund steht halt dieses plakative: Ich bin hier Graffiti. So, ihr seid scheiße, ich bin hier. Guckt an, ich fahre durch die Stadt. So, und die Qualität leidet halt. Also es geht ja besser, ne? Wenn man sagt, wenn ich so die Trains so sehe, was in Berlin fährt, dann bin ich so in die 70er Jahre zurückversetzt in New York und denke so, oh geil. Aber nein, die Farben, die Caps, die Technik, die Erfahrung müsste eigentlich dazu beitragen, dass es fahren extrem viel qualitativ gute Züge. Man sieht immer wieder Bilder. Aber das meiste, finde ich, ist in meinen Augen wirklich dahingerotzt. So.
Ja, aber genau, das ist ganz interessant. Ich würde aber schon sagen, dass genau dieses Gefühl das ist, was viele an Graffiti fasziniert hat und auch wahrscheinlich immer wieder in der nächsten Generation immer wieder faszinieren wird. Und es klingt fast ein bisschen altersmilde, dass du jetzt wahrscheinlich denkt der 20-jährige Bass anders darüber als der 40-jährige.
Nö, nicht unbedingt. Also Conscious Graffiti, Leute, bringt mehr Conscious Graffiti.
Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz hier in der Geschichte. So, du bist ja still gewesen. Dann hast du was beizutragen, außer einen Song?
Ich habe euch zugelauscht und dachte so, ja, okay, stimme ich zu. Ja, sehe ich genauso. Wozu soll ich das jetzt noch alles nochmal wiederholen? Aber ich finde auch, die meisten Leute, die wir ja kennen, die ja auch aktive Maler sind, das sind ja auch alles eher Leute, die in diese, in Anführungsstrichen, Conscious Graffiti-Künstler-Schiene gesteckt werden können oder in diese Schublade gesteckt werden können. Ich glaube, die wenigsten davon, also zumindest das, was wir von denen kennen, gehen einfach nur so nachts raus und toben sich aus. Ich glaube, die haben da ist schon in Anführungsstrichen Sinn und Verstand dahinter. Die wissen das auch wertzuschätzen. Die gehen nicht einfach irgendwie los und riskieren da irgendwas nur, um damit ihr Name irgendwie auf einem rumgebombten Zug steht. Ich glaube, dafür sind sie oder haben sie einfach einen zu großen Anspruch an sich selber, also einen Anspruch, dass es halt auch gescheit ist, ne? Das, was Base meinte mit der Qualität, also das sind alles Leute, glaube ich, die wir kennen, die alle für Qualität sprechen, zumindest die ich kenne.
Na, in erster Linie gehst du für dich los. Natürlich freust du dich, wenn das andere Leute sehen oder auch für die Hip-Hop oder für die Graffiti-Community, dass man da das tauscht und sagt, guck mal, hier wieder ein Train gemacht und da den. So, aber na klar, die Leute, das ist Thrill, das ist der Kick, hat Nico schon angesprochen. So, erstmal gehst du los und organisierst dich und guckst, dass das auch alles funktioniert, ohne dass du verhaftet wirst oder das ist schon erstmal, du machst, wie alles andere auch sein sollte, gehst du dann nicht raus und machst es für die Masse, wenn es der Masse gefällt oder ein Großteil der Leute gefällt, dann ist es cool, aber sollte man in erster Linie, ist es ein persönliches Teil und dann soll ja auch jeder selber entscheiden, wie qualitativ oder was er da macht, aber das einfach nur so rausrotzt oder ob da ein Message hinter ist oder nicht, soll jeder selbst für sich selber entscheiden, aber es darf halt drüber gesprochen werden und es darf kritisiert werden und es darf gelobt werden, das, wie auch immer.
Aber mal ganz ehrlich, Base, wie viele Leute kennst du, die über 50 oder über 40 sind, die noch irgendwie nachts rausgehen? Also ich glaube, für die ist Graffiti auch nicht mehr so diese Ausdrucksgeschichte, einfach irgendwie rauszugehen und einfach seinen Namen zu repräsentieren.
Ich glaube, das sehen viele falsch. Das ist nicht mehr dieser Jungspund-Ding. Es gibt extrem viele alte Dudes, die rausgehen und den Zug erstmal so ganz banal als ihre Leinwand betrachten, weil sie auch und Bock haben, einfach einen Zug zu malen.
Dann kenne ich ja wirklich
Menge, wo eine 4 vorne steht, wenn nicht sogar auch viele, wo eine 5 vorne steht, die nachts losziehen. Altherrenabend und let's go.
Finde ich insgesamt ein Thema, an dem wir uns wahrscheinlich heute noch nicht zu Ende abgearbeitet haben, aber das mir jetzt zum Denken und Nachdenken was mitgegeben hat. Denn der gleiche Prozess, was ich vorhin meinte, der gleiche Prozess, der so ein bisschen in Rap unterwegs ist, habt ihr auch im Graffiti gilt oder nicht.
Und wir haben auch das passende Thema theoretisch im Rap dazu mitgebracht. Wenn wir es heute machen wollen, das wäre auch in 2 Wochen ein Thema. Wenn wir heute uns nicht mehr die Zeit haben, um ein so komplexes Thema so ein bisschen aufzuzwirbeln.
Na mal gucken. Du kannst ja, du überlegst gleich, was du als nächstes machen willst. Dann haut irgendwas auf die Plattenteller und ich hole mir ein Getränk. Wie sieht's damit aus? Ist das ein Plan?
Amen, Bruder.
Deal, so würde ich sagen.
Okay, was gibt's?
Ja, ich habe mal etwas aus der Obskuritäten-Schublade rausgeholt. Etwas aus Dänemark. Ein Duo, das heißt Bombay-Horn, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber der Titel ist richtig cool. Subway Baby. Und ich habe mal in das Album reingehört, das klingt schon ziemlich funky. Also, wir hören mal einen Song aus diesem Album, nämlich den Titeltrack Subway Baby.
Okay, klingt gut, genau wie das eiskalte, zuckerfreie Getränk, das ich mir jetzt hole. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate. Letztes Viertel, würde ich sagen. Und normalerweise ist das der Moment, wo es jetzt noch ein bisschen knallen kann. Oder es wird irgendwie nostalgisch. Oder, es wird suchend. Oder was? Ach, guck mal, scheiß Überleitung. Mir ist keine gute Überleitung.
Oder es wird einfach...
Ach, scheiß Überleitung.
Bitch-Move. Es wird einfach ein Bitch-Move. So.
Erzähl, was passiert?
Ne, Redman, also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist ein Aufruf von Redman gerade vorbeigegangen bis Ende September oder Anfang Oktober. Redman hat ausgerufen, werde der nächste Superproducer und schickt mir Beats. Klingt erstmal geil, so, oh cool, ne? Also so eine Aktion gab es ja in letzter Zeit immer mal, dass irgendwie, aber es hat ja immer irgendwie einen Hintergrund. Und das Ganze ist gedeckelt über Tracklip, also diese Sample-Plattform, wo man sich Samples diggen kann, ganz offiziell, wo man Obolus zahlt und dann Samples kaufen kann, beziehungsweise sich da anmelden kann und dann kann man in dem ganzen Portfolio von Tracklip drin dicken und sich dann Samples raussuchen. Und dann hat man, wie unser Anfangsthema mit J Dilla, hat man dann, braucht man keine Angst zu haben, dass man irgendwie verklagt wird auf Schadensersatz, weil das Urheberrecht verletzt wurde. Also alles free und geklärte Samples, die bei Tracklip laufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Redman hat aufgerufen, schickt mir Beats für mein neues Album, aber Voraussetzung, das Sample, was ihr benutzt, muss bei Tracklip gelistet sein. Klingt auch erstmal nicht so schlimm, aber wenn man sich das Ganze so bei Tracklip, diesen Contest, wie man den mal so nennen mag, anguckt, dann liest sich das eher so wie so eine Dauerwerbesendung. Da wird dann Redman missbraucht, ganz wissentlich, denke ich mal, um die Plattform Tracklip einfach zu pushen, um zu sagen, so, ey Jungs, hier könnt ihr Samples finden, aber ne, zahlt ein bisschen Geld, ne, Tracklip, wir müssen auch irgendwie von irgendwas leben. Und um einfach mal die Maschinerie Tracklip anzukurbeln, haben wir jetzt hier einen Werbeträger Redman engagiert, der mal irgendwie sowas macht und Leute generiert, ein bisschen Geld auszugeben. So klingt das ein bisschen.
Ja, aber also ich muss ja, ist es so verwerflich, mal ehrlich gefragt?
Oder? Nö, ist ja nicht. Ist so wie so eine Werbung. Man ist so ein bisschen zweigeteiltes Schwert und liest das so und cool und hast du irgendwie so ein bisschen Euphorie und setzt dich gleich ran und guckst bei Tracklip. Ist man da schon angemeldet und ich schicke mal ein Beat hin und wenn man ganz objektiv denkt, dann müsste man drüber stolpern und sagt, Jungs, den Beat, den ich einschicke, egal wie gut er ist, der Drops an sich ist schon gelutscht. So, letzten Endes geht es nur darum, die Marke Tracklip so ein bisschen nach vorne zu bringen.
Ja.
Verwerflich finde ich es nicht. So, dann aber so, sie kommen dann ja mit den Rules um die Ecke, was muss, damit du überhaupt mit in den Contest reinkommst oder dass du überhaupt mit in den Pool reinkommst, dass dein Beat vielleicht mit raus ausgewählt wird, da muss das und das und das und das und das passieren. Das ist eine ganze Menge Sachen, die du erfüllen musst. Mhm. Ich finde immer so die Art und Weise, wie man da, nee, verwerflich ist es nicht. Ich finde es natürlich immer schöner, wenn man auf einer anderen persönlichen Ebene versucht, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen und Beats an den Mann zu bringen, so, ne? Und weiß nicht, mir ist das so ein bisschen aufgestoßen. Ich finde es eher eine negative Sache für so eine Aktion. Was
Jungs, ich muss gerade die ganze Zeit schmunzeln und ich warte gerade schon die ganze Zeit drauf, dass Nico endlich sagt, Dan, was sagst du denn eigentlich dazu? Oh, schön, dass du fragst. Ja, ich muss da eine kleine Beichte machen. Und zwar ist diese Aktion von Tracklip nichts Neues, denn es gab schon eine ähnliche Aktion im letzten Jahr mit Inspect the Deck von dem Wu-Tang Clan. Auch der hat nämlich genau das gleiche Prozedere gehabt, hat die Leute aufgerufen, die Producer, sich über Tracklip Samples zu holen, Beats zu bauen, ihm zu schicken und die Besten oder der Beste, der wurde dann eingeladen ins Studio zu ihm in New York City, um da den Song fertig zu machen. Und dreimal dürft ihr raten, wer auch mitgemacht hat.
12 Finger Dan, aber da wäre die Sache, hast du das weiter verfolgt? Hast du geguckt, was bei rausgekommen ist oder ob es welcher Gewinner da gegeben hat? Wurde da ein bisschen weiter Werbung für gemacht? Wurde das Produkt an sich, was Inspector Deck da sozusagen angeleiert hat, wurde da weitergebracht? Weil dann, wenn das einfach nur so am Anfang so ein bisschen passiert, um so ein bisschen Action zu machen für Tracklip und dann versickert das so im Sand. Also das ist ja noch mehr ein Zeichen dafür in meinen Augen, dass das so alles nicht so ernst genommen werden sollte. Weil das einfach nur eher ein Werbeding ist. So.
Also weiß ich nicht, also wenn sie jetzt überhaupt gar keinen mehr irgendwie, also wenn sie jetzt gar keinen Gewinner ausgewählt haben, ich glaube, das würde denen ein bisschen wieder wie so ein Bumerang
um die
Ohren
fliegen.
Wir können
ja mal gucken, ne? Nico verteilt ja mal Hausaufgaben, habe ich in letzter Zeit so irgendwie mitgekriegt, glaube ich. Oder
irgendwie. Nee, macht wir machen das anderer seit Podcast. Einem Jahr regelmäßig im Podcast, genau.
So, und dann Hausaufgabe für nächste Love and Hate. Lass uns mal gucken, was mit dem Inspector Deck-Ding, ob man schon rausfinden kann, was da jetzt mit diesem Contest passiert ist.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass da zigtausend Einsendungen waren und ich hab da auch eher so als Gag mitgemacht. Hab das auch so, keine Ahnung, ich hab das 2 Tage, bevor man da was einsenden konnte, habe ich da meinen Beat eingeschickt. Und das Lustige war, ich hatte sogar schon einen von den Samples bei mir quasi rumliegen, der auch in der Tracklip-Library sich befunden hat. Das heißt, ich musste dann nichts bei Tracklip kaufen, sondern ich hatte die Platte schon und habe gesagt, okay, das würde ja passen. Wollte diesen Sample mal benutzen. Habe ich mich halt rangesetzt und habe auch noch extra Scratches gemacht. Also habe da einen Scratch-Kurs für Inspector Deck auch noch gebaut aus seinen A Cappellas, wo wir auch wieder jetzt beim Thema 12-Inch sind. Also, aber Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Gag sein soll, weil dafür ist das Ganze einfach zu groß aufgezogen.
Aber wie wertig ist das Ganze? Mal, wenn du sagst, ich habe das nicht so, man kriegt das ja auch nicht so mit, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einsendungen bei Inspector Deck das wirklich waren. Lass es einige hundert oder tausend Einsendungen jetzt bei Redman sein. Da frage ich mich, hört.
Ja, was ist, wo ich mir so die Frage stelle, gedacht,
aber hört Redman sich jeden einzelnen Track an, sowas?
Das glaube ich nicht. Ich meine, guck mal, alleine auch schon, wenn er sagt, ich meine, das war bei Inspector Deck auch so, ja, schick mir only Heat, also only richtig dope Beats. Und dann sagst du, ja, was ist ein Dope? Keine Ahnung. Also es ist immer eine Definitionssache. Und Redman hat es ja, ich meine, er hat es ein bisschen lustig beschrieben. Er meinte, wenn ich den Beat höre und nicht dabei das Gesicht verziehe, dann passt es noch nicht. So, also er braucht halt irgendwas, was zu ihm passt. Und das kann halt auch kein Banger sein. Es kann auch ein ganz normaler, für uns, wenn wir den Beat hören, 0815 Beat sein, wo Redman halt einfach ausflippt und wir uns dann denken, wieso geht denn der auf den Beat so ab? Also das ist eigentlich wie so eine Lotterie. Du schickst da deinen Beat hin und dann entweder wirst du von der Glücksfee gezogen oder halt nicht.
Das ist auch immer so durch die Blume in diesem Artikel wird, also interpretiere ich da auch zu viel rein, aber in dem Artikel, da geht es ja auch so ein bisschen um Redman und wird ein bisschen über Redman geschnackt und da wird ja auch so beschrieben, so er musste auch schon mal, was steht hier, $9,000, um auch ein Sample Clearing oder auch von außergerichtlichen James Brown Sample zu clearen, musste Redman auch schon mal was zahlen. Das klingt immer so durch die Blume. Jungs, wenn ihr keine Lust habt oder wenn ihr Angst davor habt, irgendwie wegen Schadensersatz ranzukommen, meldet euch bei Tracklip an, zahlt einen kleinen Obolus und dann ist das Sampling hier umsonst. Go for it. So, ne? Dann so, das ist so,
ja, aber hey, dafür brauche ich keinen Redman. So. Ich finde den Pool eigentlich ziemlich cool. Also die Idee ist eigentlich schon ziemlich innovativ, aber ich finde, man ist halt selber so limitiert. Ich meine, die haben zwar über 100.000 Songs in ihrer Library, aber ich habe mich da mal ja im letzten Jahr angemeldet und habe da gesehen, dass es auch wirklich sehr, sehr viel, ich will nicht sagen Schrott, aber sehr viele Sachen, wo man einfach denkt, da ist einfach nicht viel rauszuholen. So, ich habe jetzt mir natürlich auch nur vorrangig in der Soul und Funk, in dem Genre, man kann ja auch nach Genres sortieren, mich da umgehört und da waren halt einige Sachen dabei, die sind ganz okay, aber das ist jetzt auch nicht so, du meldest dich an und dann ist jeder Track ein Sure-Shot. So, da musst du schon wirklich viel Zeit mit verbringen, um da richtig coole Songs
zu Ja, aber das ist ja beim Dicken allgemein so, ne? Wenn man überlegt, dass in welchen $1-Crate-Sticks irgendwie dann ziehst du auch ganz viel raus, womit man dann erstmal nichts anfangen kann. Aber das ist dann ja auch schon, das ist vielleicht gar nicht so schlimm so oder gar nicht so verkehrt. Das ist ja auch so dieser Digging-Gedanke dahinter, dass man so auch ganz viel hat, um auch auf dieses Goldnugget zu treffen, was dann nicht jeder findet.
Ich würde mich nur so eingesperrt fühlen, wenn ich nur in so einer bestimmten Library mich sozusagen, wo ich da so nur da durchdiggen darf und dann, das wäre wie so nur in einen Plattenladen darfst du und alles, was da ist und was links und rechts, die anderen Plattenläden, da darfst du nicht gucken. Das wäre für mich so ein ziemlich beklemmendes Gefühl. Klingt vielleicht ein bisschen nerdig, aber die Beats bauen und Bass ja auch, ich glaube, du bist da bei mir.
Na, mir hätte es so ganz plan, ganz einfach auch wieder, ne, long story short, hätte es so gereicht für das ganze Thema an sich, dass Redman so als Werbetyp so für Tracklip, so, pass auf Leute, ich habe ins Klo gegriffen, ich musste schon mal zahlen für James Brown, ne, meldet euch bei Tracklip an, da könnt ihr sozusagen schadensersatzlos irgendwie samplen, let's go, so, fertig, kein Contest, kein nix, coole Werbung, hätte ich dann gesagt, so. Und so finde ich das immer so.
Ja, ich weiß nicht.
Finde ich so ein Contest, der kommt mir irgendwie so zwielichtig rüber. Aber ist
ich finde es eigentlich Meinung. Cool. Ich finde es cool, also für alle Producer, Nachwuchsproduzenten oder Leute, die immer mal mit Redman zusammenarbeiten wollten und die auch Tracklip feiern und sich da irgendwie drin auch sehen. Für die finde ich das ziemlich, ziemlich cool. Warum sollen sie sich nicht da irgendwie austoben? Und wenn sie eh schon 20.000 Beats auf ihrer Festplatte haben und davon dann 10% sie bei Tracklip von ihren Samples wiederfinden, dann haben sie ja auch eh schon eigentlich die Beats fertig, so theoretisch. Dann können sie ihm dann das halt schicken und wenn er sich dann freut und einen Gewinner kürt, dann kriegt er seine $1,000, so wie es hier irgendwie steht, auf dem zweiten Platz. Der kriegt dann irgendeine Software umsonst. Ja, und dann sind auch alle irgendwie glücklich. Also
du, ich finde da nichts Schlimmes dran. Ich glaube, Nico ist ja schon, der ist schon zur Pommesbude gegangen oder nimmt einen anderen Podcast auf.
Nico, ja, das mit einem anderen Podcast, das ist fast, wäre fast passiert. Nee, ich habe euch brav dabei zugehört und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie du sogar in so etwas Negatives finden kannst. Das ist
ich mir, finde
ist
immer was Negatives.
Ja, das ist mir schleierhaft. Weil es ist wirklich, guck mal, also Ich gebe noch 2% dazu. Wir haben 2020. Es gibt offensichtlich eine Plattform, die quasi eine Falltür oder eine Fallhöhe oder wie soll man sagen, anders sagen, sie sorgt dafür, dass die Fallhöhe nicht so hoch ist, wenn du als junger Produzent jetzt dich mit Sampling beschäftigen willst, weil es dir den legalen Weg in diese Welt mit einbaut. Das heißt,
ja, lass mich zu Ende bringen jetzt.
Du hast 26 Minuten gesammelt, jetzt bin ich kurz dran. und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass dadurch ein Weg für jemanden, der noch nicht so viel Ahnung davon hat, hier reinzukommen ins Sampling mit einer Ikone der 90er Jahre, die für genauso einen Sound steht. Und dann machen sie natürlich 2020 üblich noch einen kleinen Value da rein, dass die Leute auch getriggert werden, überhaupt mitzumachen. Und wenn das also führt, dass 1000 Leute jetzt anfangen, sich mit Sampling zu beschäftigen, dann ist das doch quasi wie Rekrutierung der neuen Generation, die dafür sorgt, dass auch vielleicht 20-Jährige sich mit dem Scheiß beschäftigen, den ihr cool findet.
Ja, dadurch, dass das die Thematik Sampling, Hip-Hop, bla 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 uns anspricht, uns triggert, soll das eigentlich was, soll das, ist es auch was Positives? Gebe ich dir vollkommen recht?
Ja, genau. Ja, aber
wenn wir diese Schablone auf irgendwas anderes legen, könnte man wieder sagen, ey, voll die Abzockermasche irgendwie. So. Könnte man so, weil man sich mit dieser Thematik oder in dieser Thematik nicht so drin ist. Und
aber deswegen habe ich das würdest du machen, wenn du wieder zurück zu nach 92 gehst und sagst, ey, alles im Hip-Hop ist
selber. Hip-Hop jetzt mal weglassen. So einfach nur sagen, so, das ist irgendwie so ein wirtschaftlicher oder irgendein Business-Move von irgendeiner Firma, mit, wo man da überhaupt nur so, das nur so oberflächlich.
Ja, aber natürlich ist das ein Bitch-Move. Ja, alles gut, Dan, ich sehe die Zeichen, keine Sorge. Natürlich ist das ein Bitch-Move. Wenn eine Firma einfach nur ganz böse Business machen möchte. Aber hier geht es ja offensichtlich um Leute, die der Kultur näher sind, als diejenigen, die den nächsten EJ dir geben, damit du auch funky Beats und fresh Rhymes ballern kannst. also wie gesagt, aber komm, Dan hat gesagt, wir müssen aufhören, deswegen hören wir auf. Es gibt noch einen Abschlusssong und dann schließen wir Love and Hate diese Woche, obwohl ich jetzt erst loslegen würde.
Echt, du bist gerade aufgewacht, ne?
Ja, jetzt. Ich habe euch 10 Minuten zugehört und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wieso siehst du denn hier jetzt schon wieder irgendwas? Aber Liebe dafür, welchen Song hören wir? Die letzte Minute.
Ja, Redman will einen Banger, deswegen hören wir einen Banger von ihm. Und so heißt er auch, It's a Banger.
Sehr gut, das ist der letzte Song, das war Love and Hate Bass. Vielen, vielen Dank auch diese Woche wieder für die großartige Zusammenstellung der News. Es ist mir jedes Mal ein Fest. Ich freue mich auf das nächste Mal in 2 Wochen. Denn wir sind regelmäßig für euch da. Deswegen könnt ihr auch jede Folge euch jetzt brav anhören und euch für die nächste freuen. Dan, danke für die Mucke und Jungs.
Danke auch.
Wir sehen und hören uns.
Auf jeden.
Macht's gut, Leute. Macht's gut, Leute. Bis bald.
Cheers.